Und im Idealfall weiss ich irgendwann schon, bevor es bei mir rund geht, okay, mein Kind fährt rauf, ich fahre jetzt runter, weil ich bin die Ruhe da, ich kann das. Und dann entfaltet sich so eine Selbstwirksamkeit, oder? Okay, mein dreijähriges Kind kann sich im Kopf auf den Boden schmeißen und schreien, ich kann das. Ich kann jetzt die Ruhe sein in dem Moment. Ich kann im Moment der ältere Teil sein, der mein Kind braucht. Und dann kommen wir nicht mehr in die Spirale rein.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Wenn du unseren Podcast mal ehrlich schon länger hörst, dann sind für dich Begriffe wie das innere Kind, Urwunden oder alte Glaubenssätze auch keine Fremdwörter. Wir haben schon sehr viel hier darüber geredet, was wir alles aus der Kindheit mitnehmen, was für Traumata das wir zum Teil müssen bewältigen, wenn wir erwachsen sind und wie wir diese Sachen sehen können und sie dann so auch bewältigen können. Ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze mal umkehren und habe mich gefragt, ja, können wir es denn irgendwie vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt? Können wir bei unseren eigenen Kindern etwas besser machen oder können wir es sogar richtig machen? Aus diesem Grund habe ich mich mit der Sandy Fröhlicher getroffen. Sie ist Psychotherapeutin und hat ihre eigene Praxis in der Stadt Zürich mit dem Namen Growing Family. Sie hat selber zwei kleine Töchter und sie hat sich spezialisiert auf das Begleiten von Familien. Früher hat sie ganz viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Heute arbeitet sie mit einem anderen Teil der Familie, nämlich mit den Eltern. Und von ihr wollte ich wissen, wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn wir unsere Kinder mal anschreien? Ist denn alles verloren oder gibt es noch Hoffnung? Sie hat mir die Antworten geben. Oh, und bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Tipp. Hört den Podcast ganz, ganz bis zum Schluss. Manchmal wird es nämlich dann erst am spannendsten, wenn die Mikrofone eigentlich schon abgestellt sind. Und jetzt viel Spass beim Zuhören.
Hey, wir haben ja als Arbeitstitel für den Podcast «Wie fucke ich mein Kind nicht ab?» Und ich denke, vielleicht einfach so aus ja, nicht, Qualitätsgründen oder Glaubwürdigkeitsgründen können wir das vielleicht noch ein bisschen schöner formulieren, über was wir heute reden.
Ja, können wir. Was wäre schöner? Vielleicht positiv formuliert.
Genau.
Wie begleite ich mein Kind so, dass es der Aufgabe gerecht wird, dass es dem Wesen von meinem Kind gerecht wird. Vielleicht positiver formuliert.
Genau. Oder dass es eben später nicht unbedingt an seinen Wunden aus der Kindheit muss arbeiten muss.
Wie fühle ich den Rucksack von meinem Kind nicht zu fest, emotional?
Das ist schön. Mhm. I like that one. Ich habe in der Vorrecherche zum Thema und natürlich aus meiner eigenen Erfahrung mit meinen Kindern, das ist ja dann doch, das spielt natürlich auch mega drin, eigentlich gemerkt, dass es ein extremes Zusammenspiel ist von eben von den Eltern und vom Kind, was da passiert. Und was denkst du, wo fangen wir am gescheitsten zuerst mal an? Bei den Eltern oder beim Kind? Weil es ist eigentlich so ein Ei- und Huhn-Situation.
Es ist eine Ei-und-Huhn-Situation, und zwar im Großen und Ganzen auch in einzelnen Situationen. Oder? Wenn man überlegt, warum stehen wir da, wo wir jetzt stehen, dann kann man es fast nicht trennen. Und es ist wirklich untrennbar. Also vor allem umso jünger auch ein Kind ist, umso weniger kannst du es trennen. Oder? Weil es einfach auch noch viel weniger Ausseneinflüsse gibt. Also umso jünger ein Kind ist, umso mehr ist ältere Kind, was dort stattfindet, eigentlich untrennbar. Ja, wo fängt man am besten an? Ich glaube, vielleicht gerade bei dieser salopp formulierten Frage, oder? Wie mache ich das? Und ich merke, die Frage, die stellen sich immer mehr Eltern, was ich auch schön finde, sowohl in der Praxis, aber auch im Privaten, weil sich, glaube ich, unsere Generation von Eltern schon sehr stark mit sich auseinandergesetzt hat. Auch investiert hat, sich zu verstehen, gesehen, was hat meine Geschichte für einen Einfluss. Und dann merkt, okay, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt, wo ich auf der anderen Seite stehe, also wo ich nicht mehr zu meinen Eltern raufschaue und sage, oh, wie haben denn ihr das gemacht? Sondern jetzt bin ich die, die sozusagen das kreiert für meine Kinder. Wie mache ich das? Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist und sich die Frage stellt, ist man schon weit.
Oder? Überhaupt realisiert, dass gewisse Sachen knört, die man vielleicht hat, eben aus der Kindheit rauskommen.
Natürlich, ja.
Aber weißt du, dort finde ich das irgendwie noch spannend, weil man hat ja vielleicht gar nicht unbedingt, also unsere Eltern haben ja auch nicht vorsätzlich uns die Bagage mit auf den Weg
gar nicht. Geben, oder? Gar nicht. Und ja, jetzt sind wir jetzt mit drin, oder? Also ich glaube, das wäre völlig nicht gerechtfertigt, dort irgendwie zu sagen, hey, was habt ihr mir angetan? Weil schlussendlich, wenn man so generational schaut, oder? Jede Generation ist ein Stückchen weitergekommen. Unsere Eltern haben vielleicht Körperstrafen noch regelmässig erlebt oder so. Das ganze Interesse am Innenleben der Kinder hat noch so viel weniger eine Rolle gespielt in ihrer Erziehung, als sie das uns schon mitgegeben haben. Und gleichzeitig haben sie über anderes Wissen verfügt, über anderes Verständnis verfügt und haben mit dem ihr Bestes gemacht. Mhm. Also ich kenne, auch in meiner jetzt fachlichen Arbeit, ich bin nie Eltern begegnet, die vorsätzlich ihren Kind Schaden zufügen. Mhm. Es ist eher eine Mischung aus Unwissen und eigene innere Grenze, also die eigene emotionale Reife und die Möglichkeit, die man an dieser zu arbeiten. Und das ist sozusagen die Decke. Und bis dorthin kann ich meine Kinder sozusagen begleiten. Und ab dem gebe ich halt dann vielleicht auch etwas weiter, wo, ja, halt dann eben ein Ballast im Rucksack ist, wo dann mein Kind wiederum muss bearbeiten. Und wir sind eine Generation von Eltern, die sicher mit einer riesen Informations- und Wissensflut konfrontiert ist. Das ist enorm positiv. Ich glaube, was wir in den letzten Jahrzehnten haben können, mehr verstehen, wie kindliche Entwicklung funktioniert, wie überhaupt menschliche Psyche funktioniert, noch mal klarer können verstehen. Das ist ein riesen Vorteil, den wir haben. Wir kommen so leicht zu Informationen über Erziehung, über Begleitung von Kindern. Gleichzeitig ist es eine Bürde, oder?
Also ich kann jetzt total sagen, weil wenn man so viel Infos hat und so viel gehört auch, also was man jetzt alles noch machen könnte und wo man noch überall optimieren könnte. Es ist so, what? Ja. Wie soll ich das alles
schaffen? Oder? Und das sind wirklich die zwei Bereiche. Oder kindzentriert, wie will ich mein Kind begleiten? Wie will ich das machen? Und das andere ist elternzentriert. Wie kann ich denn das überhaupt machen? Also ich habe hunderte Erziehungsratgeber lesen und es gibt hervorragende, oder? Auf Augenhöhe, beziehungsorientiert. Bindungsorientiert, das ist wunderbar. Und gleichzeitig hockt man nach dem Alltag und merkt, okay, schöne Vorsätze, schön weiss ich das, wie mache ich es? Und zwar ich selber mit meiner Vorgeschichte, mit eben diesen Verletzungen, die ich selber in mir trage, mit diesen Skills, die ich vielleicht selber gar noch nicht erarbeite, wie soll ich jetzt der ältere Teil sein? Und was dann eben oft passiert ist, oder, dass man die höheren Ideale hat, auf verschiedene Arten, also Bücher, aber natürlich auch die ganzen sozialen Medien, wo man das sieht, wo man konstant den Input hat, wo nachher halt eben genau so eine Wunde, wo wir viele von uns tragen, oder ich bin nicht gut genug, füttert. Mhm. Also, dass das eigentlich dann gerade verstärkt wird von, okay, jetzt habe ich schon wieder meine Nerven verloren, jetzt habe ich schon wieder nicht die richtigen Worte gewählt, oder noch grundlegender, okay, Kinderbetreuung, ja, nein. Stille, ja, nein. Überall haben wir tausend Meinungen und Ideal. Und nachher müssen wir aber mit denen irgendwie durch unseren Alltag manövrieren, in unserer Realität und auch mit dem realen Kind, das wir vor uns haben. Mhm. Und dann wird es schwierig.
Aber wenn du jetzt hast du eigentlich sehr klar schon über die Eltern geredet, oder? Über denen ihre Rollen. Und gibt es denn da zum Beispiel eine Möglichkeit, ich weiß auch nicht, um sich irgendwie auf das vorbereiten, dass man irgendwie sagt, also schon bevor ich Kind in die Welt raussetzen, arbeite ich mal an mir und probiere eigentlich mein eigenes Baggage oder Bagage zuerst mal ein bisschen aufzuräumen.
Ja und nein. Also ich glaube, idealerweise ja. Oder? Also gewisse Auseinandersetzungen mit sich, das kann man ja gar nicht umgehen. Also wir haben ja nicht jetzt im Normalfall Kinder irgendwie vor 20, das heisst so, wenn ich das gleich habe in meiner Klientel, ab 20, spätestens Mitte 20, ist der Wunsch, sich mit sich auseinanderzusetzen, zu verstehen, warum lebe ich das Leben so, wie ich es mache, woher kommt das, was bin wirklich ich und was ist halt auch meine Sozialisierung gewesen. Das ist unumgänglich. Das heisst, dort fängt der Prozess sowieso an. Umso mehr ich dort einsteige, umso besser, oder? Umso mehr ich verstehe, wer ich bin, wieso ich so bin, gewisse Sachen einfach auch gehen lassen, mir Skills erarbeiten, wie Emotionsregulation oder Mindfulness. Wenn ich mich dort innen schon recht gut verwurzle, das kann helfen. Oder auch mal zu reflektieren, wie gestalte ich Beziehungen, wie sieht es um meine Selbstfürsorge. Das sind so die grossen Pfeiler. Das ist sicher super hilfreich, wenn man das macht. Und gleichzeitig, ich glaube, jeder, der Kinder bekommen hat, weiss, dass man das nicht abschliessend abschätzen kann, was auf einen zukommt.
Weil ja eigentlich der Moment, was dann passiert, sehr oft ja auch Sachen aufbringt, genau, die man vorher noch gar nicht gesehen hat.
Die Tür geht auf.
Ja.
Die Tür geht auf. Und das ist am Anfang eher so ein Schockmoment, glaube ich, oder eine Schockphase. Und ist aber gleichzeitig dann mit ein bisschen Abstand und umso länger man in dem hinein schwimmt, ja auch wirklich eine Chance. Also die Türen gehen wirklich nochmal auf, um zu schauen, hey, wo stehe ich eigentlich in meiner eigenen Entwicklung? Und darum glaube ich, ja, es ist schön, wenn man Vorarbeit leistet, aber gleichzeitig dürfen wir auch einfach anerkennen, ab dem Moment, wo die Prozesse losgehen, wo ich Mami oder Papi werde, dann kommt sowieso nochmal ein Schub. Und das kann man fast nicht vorwegnehmen.
Man hat ja immer so, also ich glaube, für die meisten ist, wenn man selber älter wird, hat man als einziges Vorbild, was man ja kennt, sind ja die eigenen Eltern. Und jetzt kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man etwas anderes machen will. Oder wo man etwas irgendwie das Gefühl hat, hey, für mich stimmt das nicht. Und das ist ja manchmal ein mega Konflikt, oder? Wo man in dem Moment, wo man es anders macht, eigentlich wie auch indirekt sagt, so wie du es gemacht hast, ist es nicht richtig.
Ja. Ja und nein. Ich glaube, so, wenn man es so formuliert, und das passiert natürlich, gerade auch mal in einer hitzigen Diskussion vielleicht mit den eigenen Eltern, oder wenn die Eltern in die Kinderbetreuung mit einbezogen sind, was ja oft auch der Fall ist, dass es dann irgendwann der Punkt kommt und sagt, ich mache das anders. Und ich glaube, wenn man gerade eine gute Phase hat, dann kann man das ja auch miteinander reflektieren und sagen, hey, ihr habt das Beste gegeben. Ihr habt mir das Beste mit auf den Weg gegeben, mit dem Wissensstand, mit der Situation, die ihr in dem Moment hattet. Und jetzt sind wir, unsere Generation, an einem anderen Punkt und wir versuchen es so. Und ich finde, was hilfreich ist, ist immer zu sagen, wir haben ja auch andere Zeiten. Vielleicht in der Zeit, in der ihr uns grossgezogen habt, ist das tatsächlich das gewesen, was am besten funktioniert hat. Jetzt haben wir aus dem Prozess heraus gelernt. Wir haben gemerkt, okay, das hat gut funktioniert und das ist halt auch ein bisschen Bürde gewesen nachher. Und jetzt sind wir an dem Punkt weiter. Wir wissen schon wieder mehr und die Zeiten haben sich verändert, Bedürfnisse haben sich verändert, wo Kinder gestellt werden. Und so soll es ja auch weitergehen. Das heisst, das Alter verhebt nicht mehr.
Aber die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit ist ja da, dass wir in 20 Jahren wieder genau das
Gleiche sind. Nein, nicht Möglichkeit, Sicherheit ist es so. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir nicht erst in 20 Jahren, sondern schon in 10 Jahren nur mal mehr Erkenntnis werden haben, um zu sagen, oh, ja, hätte man das gewusst, hätte man es vielleicht anders gemacht. Also als ich in den Beruf eingestiegen bin, ist Triple P wirklich auf dem Vormarsch gewesen. Man hat mit Punkteplänen und Timeout und Konsequenzen und Strukturen, das ist das Goldene gewesen, was wir vermittelt haben. Das ist so ein bisschen, man hat das Positive Parenting genannt. Und es ist ein sehr strukturierter Ansatz auf der Verhaltensebene gewesen. Wie forme ich das Verhalten so von meinem Kind, ja, dass man das Gefühl hat, ich erziehe. Mhm. Und heute ist man schon Meilen von dem entfernt und sagt, hey, ihr müsst tiefer ansetzen, ihr müsst verstehen, warum verhaltet mein Kind so. Die ganze Beziehung sehe ich als Werkzeug, wirklich zu sagen, dort will ich hin, ich will meinem Kind das Gegenüber sein, wo wir auf Augenhöhe zusammen durch den Weg gehen. Und ich will mein Kind nicht formen wie ich nette. Es geht nicht darum, was für mich angenehm ist, nur, sondern ich möchte dem Kind gerecht werden. Ich möchte ihm die Möglichkeit geben, sein Wesen zu entfalten. Das heisst, nur schon in dieser kurzen Zeit, wo ich jetzt berufstätig bin und mit Eltern arbeite, hat schon ganz einen grossen Paradigmenwechsel gegeben. Und es ist unumgänglich, dass das weiter so passiert. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schneller passieren, weil wir einfach noch mehr in diesem Bereich forschen, schneller sind in der Erkenntnis gewinnen und uns auch stärker vernetzen in diesen Themen. Darum, ja, es ist unumgänglich, dass unsere Teenager dann werden sagen, hey, sorry, was habt ihr gemacht? Und dort, ja, dort hineinstehen und sagen, ja, ich habe es aus dem besten Wissen und Gewissen gemacht. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten.
Du hast ja gesagt, eben, man hat wahnsinnig viel geforscht eben in den letzten paar Jahren und da sehr viel herausgefunden. Und lass uns doch mal schnell über die ersten 7 Jahre reden, ja, von den Kindern. Und das hat man ja in den ersten 7 Jahren, was legt man eigentlich das Fundament?
Absolut. Ich glaube, dort hat ein starker Fokuswechsel stattgefunden. Früher war so ein Verständnis, okay, ich bereite mein Kind aufs Leben vor. Und heute muss man das komplett aus dem Fenster rühren und sagen, mein Kind ist mitten im Leben rein. Und zwar so stark, weil genau in diesen Jahren von Geburt bis etwa 7-jährig eigentlich das Fundament gelegt wird. Das heisst, dort sind unsere Kinder wie Schwämme. Sie wollen lernen, wie funktioniert das da, wie funktioniert es im Leben. Und sie suchen eigentlich in der Erfahrung mit den Bezugspersonen die Wahrheiten, die vermeintlichen Wahrheiten heraus. Wer bin ich liebenswert, wie komme ich zu dieser Liebe, die ich brauche, wie funktionieren Beziehungen, wie funktioniert die Welt, ist die sicher, ist die vorhersehbar. Und all diese Wahrheiten werden eigentlich aufgesogen und tief gespeichert. Also dort ist es in den 7 Jahren, wo sich eigentlich unser Unterbewusstsein ausbildet. Das heisst, es ist wie eine Programmierung, die sehr langfristig ist, sehr veränderungsresistent ist und sich nachher eigentlich selbstbestätigend ins Leben raus auswirkt. Selbstbestätigend heisst in dem Sinn, dass das, was ich verinnerlicht habe in diesen 7 Jahren über mich, über andere, über die Welt, das formt nachher, wie ich auch interpretiere, wie ich wahrnehme. Und es ist eben nicht unbedingt, ich glaube, was ich sehe, sondern ich sehe, was ich glaube. Also der Glaubenssatz, den ich abgeleitet habe, mein Leben oder ich oder andere sind, das ist das, was ich nachher auch wahrnehme. Das ist das, was nachher meine Gedanken, meine Wahrnehmung, meine Gefühle formt und somit auch mein Verhalten. Und das ist eigentlich in einer Zeit geprägt, wo wir nachher auch nicht mehr so bewusst abrufen können, oder? Das ist wie so vorverbal oder so in einem tiefen Verständnis von uns abgeleitet. Aber wir funktionieren nachher auf dem Programm, wenn wir das nicht reflektieren. Und das ist genau das, was nachher passiert, wenn wir so Mitte 20 sind, dass man so merkt, das ist ja vielleicht gar nicht die absolute Wahrheit. Und fängt an mit dem zu arbeiten. Das heisst, die ersten 7 Jahre, wo die Kinder sehr stark in unseren Beziehungen leben, beeinflussen wir sie wirklich langfristig. Die Art, wie wir ihnen begegnen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten, prägt, wie sie sich selber sehen. Die Stimme, die wir nutzen, um mit ihnen zu reden, wie wir ihnen die Welt erklären, das wird ihre eigene innere Stimme. Das ist das, was wir nachher wahrnehmen, als der Self-Talk, als der innere Dialog, der stattfindet, wie wir uns bei uns bewerten oder wie wir das Leben interpretieren. Das sind Stimmen, die wir übernommen haben von unseren Bezugspersonen. Das heisst, die ersten 7 Jahre, wie wir dort die Beziehung zu unseren Kindern gestalten, das ist ihr Fundament.
Das erzeugt aber jetzt auch Druck, oder? Da, also, dann kann man ja dort auch sehr, sehr viel falsch machen, sage ich jetzt mal, in Gänsefüßchen anweisen. Wie kann man das vermeiden? Wie kann man dort nicht reinlaufen?
Genau, eigentlich in einem Prozess von Bewusstwerdung, oder? Was mache ich da eigentlich? Und immer wieder zu reflektieren, wie gehe ich in Beziehung mit meinem Kind? Ich finde, so Leitfragen sind zum Beispiel, so wie ich jetzt mich meinem Kind gegenüber verhalte, ist das der Wunsch, wie ich das gerne hätte, dass mein Kind das später mit anderen macht? Also, wenn ich jetzt mit meinem Kind in einem gewissen Ton rede, ist das der Ton, den ich mir wünsche, dass es später in Beziehungen verwendet? Die Art, wie ich Beziehung lebe mit meinem Kind, ist das Ideal, das mein Kind anschreiben sollte, wenn es sich später jetzt Beziehungspartner sucht? Ob jetzt das Liebesfreundschaften, egal was für Beziehungen. Ist das so der, sagen wir mal, der Standard, den ich meinem Kind setzen will?
Wenn du das jetzt natürlich sagst, gell? Ich meine, geht bei mir ja, geht dir das Kopfchen noch ab und dann kommen mir jetzt sicher 5 Situationen drin aus den letzten 2 Wochen, wo ich meine Kinder irgendwie an...
2 Wochen ist gut, ja.
Wenn ich sie irgendwie angemotzt keine Ahnung, oder wüst gesagt, oder... Mhm. Und ja, dann kommt das schlechtes Gewissen geht sofort, oder? Und auf der anderen Seite aber auch so eine kleine Stimme, die dann so ein bisschen findet, aber Gottverdammt, ich habe es doch 5 Mal gesagt. Und ich habe es 5 Mal lieb gesagt. Ja. Und am 6. Mal dann nicht mehr.
Ja, und wir sind einfach auch Menschen, oder? Also ich glaube, als ich Mutter geworden bin, mit dem ganzen Fachwissen hinterher, ich habe schon den Druck auch gespürt, sehr fest sogar. Und gleichzeitig mir auch immer wieder sagen, ich will ja auch Mensch sein in meiner eigenen Familie. Und ich will ja auch vorleben, was es heisst, Mensch sein. Das heisst, ich will echtes Leben vorleben und nicht irgendwie Durchfröhlichkeit und Konfliktlosigkeit. Das ist einfach nicht die Realität. Das heisst, Konflikt und Emotionen und Fehler, wenn man es jetzt mal so ganz hart will sagen, gehört einfach zu unserem menschlichen Dasein dazu. Das heisst, es ist gar nicht das Ziel, dass wir immer zen, harmonisch und alles perfekt mit unseren Kindern in diesen Beziehungen macht, sondern es geht viel mehr darum, was machen wir nachher damit. Also ja, wir verlieren unsere Nerven. Es ist unumgänglich. Wir haben Ressourcen, sie sind begrenzt. Wir selber haben unsere Themen, wir sind gefordert. Es ist unumgänglich, dass zwischen ihnen in diesen Beziehungen etwas passiert, wo man jetzt würde sagen, ja, das steht jetzt so nicht im Ratgeber. Und dann, was mache ich damit? Gehe ich eben nur in die Schuld- und Scham-Spiralen rein und hinterfrage mich und gehe eben in das, oh je, ich zerstöre mein Kind und ich bin nicht gut genug als Mutter. Oder kann ich das akzeptieren, dass ich genauso am Lernen bin, dass ich genauso mich am Entwickeln bin, wie mein Kind das gerade macht? Und wenn ich in deren Augenhöhe meinem Kind begegne und sage, zu dem stehe, was ich jetzt gerade gemacht habe, dann ist schon recht viel Schaden begrenzt. Das heisst, ich habe meine Nerven verloren, ich habe das Kind angeschrien, vielleicht sogar etwas Verletzendes gesagt. Und dann merke ich es. Im Idealfall merke ich es im Moment und gehe in einen Fullstop rein und versuche das irgendwo sofort zu reparieren und zu unterbinden. Oder ich merke es erst später, oder ich merke es auch vielleicht erst Jahre später, dass das ein Muster war. Und dann meinem Kind gegenüberzustehen und zu sagen, hey, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, oder so, wie ich mich verhalten habe, hat so viel mehr mit mir gerade zu tun gehabt, als mit dir. Und du hast es eigentlich nicht verdient, dass man so mit dir redet. Und dann ohne gross zu entschuldigen, warum man das jetzt, oder du hast mich aber auch jetzt gerade aus Verweis geschaut. Nein, sondern das wirklich, ja, selbstverantwortlich anzunehmen und sagen, ja, jetzt bin ich gerade wirklich, jetzt hat es mir mal den Schalter gelegt.
Also ich finde wichtig, dass du dort ansprichst, eben authentisch zu sein. Oder? Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Und auf der anderen Seite aber auch, dort arbeite ich zum Beispiel noch extrem dran, eben zum nachher nicht zu sagen, ja, aber Kopf, du kannst doch jetzt auch mal, oder?
Das ist wie nicht der Moment.
Es ist nicht der Moment, okay. Aber man darf schon sagen, dass es doch toll wäre, wenn sie doch einfach würden am Abend Zähne putzen, weil wir das jetzt seit 10 Jahren so machen.
Genau, das sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist, oder, wie gestalte ich die Erziehungssituation mit meinen Kindern, dass die funktioniert. Also dort sind wir wirklich beim Kind, oder? Wie stelle ich Regeln auf, wie helfe ich ihnen, die Fertigkeiten zu erlernen? Wie begleite ich sie? Das ist so wirklich am Kind dran. Der Moment vor Entschuldigung, weil ich gerade meine Nerven verloren habe, ist nicht der Moment. Dort geht es um mich selber, oder? Und sagen, hey, ich habe mich nicht reguliert. Ich habe meine Gefühle nicht im Griff gehabt. Und ich entschuldige mich für das. Und dann mal das beiseite lassen. Und dann muss man auch nicht 2 Stunden darüber reden, weil dann geht es nämlich nur darum, dass wir uns möchten wieder gut fühlen und unser Kind bitte soll vergeben. Das ist unsere Verantwortung. Wenn wir die Nerven verloren haben, dann müssen wir mit dem Lernen umgehen. Weil dort findet dann auch der Lerneffekt statt. Wenn das ein bisschen unangenehm ist, als Eltern ist das gar nicht schlecht, weil dann merkt man, okay, ich muss dort her schauen, warum passiert mir das, was ist los in dieser Situation, wo kann ich dort selber noch wachsen. Und dann gibt es Situationen abseits von dem Konflikt, wo wir mit dem Kind anschauen können, wieso funktioniert das jetzt bei uns nicht? Was brauchst du und was brauche ich, dass wir das jetzt herbringen, dass wir nicht immer am gleichen Punkt aneinander hergeraten?
Aber also so Sachen, das mache ich zum Beispiel, oder das habe ich auch, also, aber mit meinem 10-jährigen Sohn. Aber wenn ich denn das jetzt mit meiner 5-jährigen Tochter oder noch mit meinem kleineren Kind so mache, das ist mir noch nicht so bewusst. Also sie können ja noch gar nicht, sie können sich das noch gar nicht so vorstellen. Oder?
Und trotzdem lernen sie aus dem, wie wir ihnen begegnen. Also auch wenn man ein 2-jähriges anschreit, gespürt, dass, okay, du kommst jetzt wieder zu mir ab und sagst, hey, Entschuldigung, das ist nicht der Ton, den ich mit dir möchte reden. Es tut mir leid. Das war sicher recht beängstigend für dich. Und dann ist das einfach einmal so. Und dann, ja, das ist das Fundament, wo sie merken, okay, meine Mama ist auch ein Mensch. Und sie darf sich auch, ja, sie darf auch Fehler machen und sie darf zu denen stehen. Und ich darf später auch Fehler machen und darf zu denen stehen. Und wegen dem ist die Liebe nicht weg und wegen dem passiert nichts Schlimmes, oder?
Das ist echt so lustig. Wirklich eben genau das mal zu meinem Sohn habe ich mal gesagt, habe ihm wirklich erklärt. Er hat gesagt, hey, look, ich mache das auch alles zum ersten Mal. Und ich lerne auch immer dazu. Und hey, sorry, vielleicht mache ich mal etwas falsch. Beim nächsten Streit ist das Postwenden zurück.
Absolut.
Du lernst ja auch erst dazu. Du weißt ja noch gar nicht, wie das geht. Hat er mich voll verwünscht.
Ja, und es ist so wahr, oder? Und ich glaube, wenn wir dort können, ja, so ein bisschen unserem Erwachsenen selbst, unserem gesunden Selbst bleiben und sagen, ja, es stimmt. Es stimmt. Wir müssen uns nicht künstlich überhöhen. In dieser Hierarchie zwischen Kindern und Erwachsenen. Wir haben sowieso schon einen rechten Erfahrungs- und Machtvorteile. Wir müssen uns nicht noch grösser machen, als wir sind. Wir dürfen ruhig ab und zu auf die Ebene von unseren Kindern gehen und sagen, ist für dich recht schwierig gerade, für mich auch. Komm, wir müssen zusammen an einer Lösung arbeiten. Und wenn das eine Mentalität wird in der Familie, oder, dann kommt viel Druck raus von dem, ich muss es immer im Griff haben, und es muss immer laufen und ich muss ja immer meine beste Version sein.
Aber wie viel Unsicherheit hat denn Platz? Also weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind ja die, eben wir sind ihre, wie sagt man, wir sind ihre Felsen der Brandung, wir sollten eigentlich dann ruhig sein, wenn sie es nicht können, wenn sie eben emotional Mühe haben, dann sollten wir ruhig sein. Wie viel Unsicherheit von unserer Seite eben hat da Platz, ohne dass sie dann verunsichert werden?
Ich glaube, es gibt keinen absoluten Schwellenwert, aber ich glaube, das kommt mir ja auch gespiegelt über, oder? Wenn unsere Kinder in grossen Gefühlen versinken, und wir vor allem mit uns selber beschäftigt sind in dem Moment, nämlich dass in unserem Kopf irgendwie riesige Geschichten losgehen von je, das Kind wird eh nie etwas oder ich kann es so verhauen, oder, dann bringen wir keine Ruhe rein. Dann geht es einfach sehr viel länger. Und dort ist eben genau das, was du vorher angesprochen hast, oder, die innere Arbeit. Wenn ich dort an meiner Entwicklung kann arbeiten kann, oder, zu sagen, hey, wie schaffe ich es, in so einem Moment vom Stress bei mir zu bleiben und bei meinem Kind zu bleiben und die Ruhe zu sein, dann mache ich einen riesen Beitrag. Oder? Also dort, eigentlich, wo es nicht optimal läuft, den Fokus vielleicht einmal vom Kind abziehen, sondern zu mir zu finden, dort findet eigentlich nachher der grösste Wachstum statt.
Gibt es da Strategien? Mhm. Ja.
Oder? Also ich glaube, wenn man so von... Wir reden ja jetzt nicht von diesen Momenten, wo man schnell den Ton verpasst, oder wo man so ein bisschen schnippisch ist oder so, sondern wo man wirklich merkt, okay, das ist eine Situation, wo man reinrösselt und nachher hat mein Kind riesen Emotionen und bei mir passiert so viel mehr, als jetzt vielleicht eine Situation angemessen wäre. Da redet man so von so Triggersituationen, das Wort ist in allen Munde, aber das heisst eigentlich nichts anderes, als dass bei mir das Verhalten vom Kind etwas auslöst, was eigentlich gar nicht so viel mit dem Verhalten zu tun hat, sondern mit meiner Vorerfahrung. Also wenn mein Kind zum Beispiel Emotionen zeigt, die in meiner Entwicklung nicht akzeptiert sind. Zum Beispiel starke Wut oder auch vielleicht totale Verletzlichkeit und Weinerlichkeit. Oder es können auch Verhaltensweisen sein. Zum Beispiel mein Kind ist super dreckig oder unordentlich oder gibt Widerrede. Und das ist etwas, das in meiner Erfahrungswelt, als ich Kind war, nicht akzeptiert war, dann habe ich das ja abgespeichert. So der Begriff eben von meinem inneren Kind, der hat das abgespeichert als die Emotion oder das Verhalten, das ist etwas, das nicht akzeptiert ist. Und die Reaktion, die dann von außen kommt, hat mich das gelehrt, dass das gefährlich ist. Das muss nicht mal sein, dass das bestraft worden ist. Also jetzt im klassischen Sinne eben sogar mit körperlicher Strafe oder auch mit emotionaler Strafe, wie das dann eben geschrien worden ist oder... Sondern es kann auch sein, dass es einfach deutlich verstanden gegeben worden ist, nonverbal, dass das nicht akzeptiert ist. Dass das zum Beispiel Liebesentzug stattgefunden hat, dass man den Elternteil wie nicht mehr erreicht hat und gemerkt hat, okay, ich bin jetzt gerade ziemlich allein mit dem. Also tue ich das lieber nicht mehr zeigen, das Verhalten oder die Emotionen. Das ist etwas, was ich bei mir wie abgespalten habe. Und jetzt zeigt mein Kind das. Und dann wird das wie angeklickt und das innere Kind springt wie an, das alte Muster springt wie an und sagt, das ist doch mega gefährlich, das dürfen wir nicht. Und wir gehen wie sofort in ein Notfallprogramm. Ich arbeite da gerne mit so Farben, um das verständlich zu machen. Also wenn man so sagt, in meinem normalen Zustand bin ich im grünen Bereich, das ist ein Begriff, den wir nennen, oder? Da können wir denken, da spüren wir uns, da können wir gut im Kontakt sein miteinander. Das ist unser grüner Bereich. Und jetzt ist es je nach Typ, wenn so ein Trigger kommt, kommt bei mir das Notfallprogramm und das kann entweder eine Beschleunigung sein von unserem ganzen System, also wir gehen wie so einen roten Bereich rauf, wo wir enorm unruhig werden, eben vielleicht anfangen schimpfen, schreien, auch körperlich so angespannt werden, das beschleunigen wir, oder wir gehen in so einen blauen Bereich runter, wo wir eher uns gegen innen kehren und das Kind wie nicht mehr zu uns herkommt. Also wir ziehen uns wie aus dem Kontakt raus, wir machen so eine Mauer auf, wir spüren uns auch selber nicht mehr. Und beide Reaktionen helfen uns, dass wir das nicht mehr spüren, was bei uns jetzt wirklich los ist. Der Schmerz von früher. Was im Aussen nachher angenommen wird, ist für unser Kind genau das Gleiche. Okay, ich fühle mich gerade super unwohl, da passiert auch viel bei meiner Mami oder bei meinem Papi. Es ist gefährlich Und das Kind lernt genau das Gleiche, wie wir gelernt haben. Das sollte ich nicht zeigen. Und so wiederholt sich eigentlich ein Zyklus. Oder dass das, was ich verinnerlicht habe, weil ich das nicht bearbeitet habe, gebe ich in so einer Triggersituation automatisch meinem Kind weiter, indem ich eben nicht im grünen Bereich bleiben kann. Und mein Kind lernt wieder, oh, das ist etwas, was bei uns nicht akzeptiert ist, und verinnerlicht das. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe so ein Thema, das ist ja nicht beim ersten Mal, dass ich das wahrscheinlich merke. Beim ersten Mal denke ich, ja, das ist jetzt wirklich nicht akzeptabel gewesen, was mein Kind gemacht hat. Aber wenn das immer wieder auftritt, dann merkt man schon, hey, ich glaube, ich reagiere da ein bisschen übermässig. Was ist denn da los mit mir? Und dann anfangen, auf die Situationen zu schauen, wie so ein Beobachter zu werden. Für das muss ich ein bisschen herausfinden, wie funktioniere ich. Eben, bin ich so jemand, der in den roten Bereich hochgeht? Oder bin ich jemand eher, der so in den blauen Bereich so sich zurückzieht? Und wenn ich das mal erfasst habe, dann kann ich wie das wahrnehmen gezielter. Okay, jetzt passiert das bei mir, ich beschleunige. Und dann als erstes wie ein Stopp reisen. Wir haben selten Notfallmomente in Erziehungssituationen. Es geht meistens nicht um Leben und Tod. Das heisst, es gibt keinen Grund, sofort reinzugumpen, viel zu sagen, viel zu machen. Wenn ich merke, ich beschleunige oder ich gehe aus dem Kontakt raus, dann ist der Moment zum Stoppen und mal schnell das Maul zu heben. Wirklich deutlich gesagt, einfach einen Moment lang innehalten. Und dann mal schnell gegen ihn schauen und sagen, hey, was ist gerade bei mir los? Okay, jetzt passiert das. Einfach mal schnell warnen. Und unser denkende Gehirn ist in so einem Moment wie auf Ausschalten. Bei unserem Kind übrigens auch. Also das heisst, wir sind recht am gleichen Ort. Nur jetzt ist es unsere Verantwortung, wieder anfangen zu denken. Und für das können wir unseren Körper nutzen. Weil unser Hirn können wir nicht nutzen. All die tollen Sätze, die können wir nur nicht. Sondern zuerst müssen wir mal wieder zurück in den grünen Bereich versuchen zu finden. Und das kann ich machen, indem ich den Atem nutze. Das ist so etwas, wo man sehr einfach überall machen kann. Also, dass man anfängt, bewusster zu atmen, im Bauch abzuatmen, Hand auf den Bauch legt und dort innen langsam und tief atmet. Oder ich kann Druck auf meinen Körper geben. Also, so wie wenn ich mich selber würde, so ein bisschen am Arm nehmen und dann einfach mal so anfangen zu drücken, um mich wieder zu spüren. Oder auch die Füße am Boden wieder zu spüren. Also wirklich zurück in den Körper zu finden. Oder wippen hilft auch. Also das, was wir oft machen, wenn unsere Kinder klein sind und sie so wippen, das wirkt bei uns immer noch.
Das, was man dann noch 2 Jahre später macht, wenn man gar kein kleines
Baby. Genau, oder Tramstation, wenn ein anderes Kind schreit, immer noch ein bisschen wippt. Das ist, aber das wirkt auf uns nach wie vor beruhigend. Das ist einfach unser Nervensystem, auf das reagiert. Also wippen oder eben uns berühren, das hilft, um uns wieder zurückzuholen. Und dann finde ich es immer hilfreich, eine Prägnanz wie so ein Mantra innerlich zu haben. Das kann sein wie, hey, ich bin der Erwachsene da. Oder die Ruhe fängt bei mir an. Oder auch so eine Orientierung wie, okay, das ist tough, ich will mich gut fühlen am Ende von dem. So wie so ein klarer Satz, der einem in die Verantwortung holt. Und weiss, das Kind kann es jetzt nicht lösen, es ist in meiner Verantwortung. Und dann also ein bisschen beobachten, was erzähle ich mir gerade. Oft ist es in so einem Moment, dass wir uns unglaublich stark bewerten. Oder unser Kind bewertet. Das heisst, natürlich nicht positiv bewertet, sondern uns abwertet in unserer Position als Mami oder Papi. Oder auch das Kind abwertet, etwas unterstellt, wie das hat es extra gemacht. Oder es macht es immer und das wird es immer noch machen, wenn es 20 ist. Das heisst, wir verlieren völlig die Relation. Und machen es durch das eigentlich schlimmer. Sich dort erzappen und sagen, hey, was ist jetzt? Was ist jetzt?
Und wie kann man vorher an einen Stopp reissen? Also, weißt du, dass man gar nicht bis zu diesem Punkt herkommt?
Idealerweise, ich sage immer, das ist wie ein Muskel, oder? Der Umgang mit schwierigen Erziehungssituationen ist wie ein Muskel. Am Anfang muss man zuerst mal verstehen, dass man überhaupt eine schwierige Erziehungssituation hat, wo man daran arbeiten sollte. Das ist schon mal der erste Schritt. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man eigentlich mit jedem Mal, wo man das übt, mit sich in die Verantwortung zu kommen und darf sozusagen nicht einfach zu reagieren, sondern bewusster zu handeln. Mit jedem Mal werde ich geübter, automatischer in dem. Und im Idealfall weiss ich irgendwann schon, bevor es bei mir rund geht, okay, mein Kind fährt auf, ich fahre jetzt runter, weil ich bin die Ruhe da, ich kann das. Und dann entfaltet sich so eine Selbstwirksamkeit, oder? Okay, mein 3-jähriges Kind kann sich im Kopf auf den Boden schmeißen und schreien. ich kann das. Ich kann jetzt die Ruhe sein in dem Moment. Ich kann im Moment den älteren Teil sein, wo mein Kind braucht. Und dann können wir nicht mehr in die Spiralen rein. Das heisst, es ist wie ein Muskel, den wir üben, zu benutzen, um immer schneller überhaupt zu reagieren, sodass es eigentlich immer weniger von diesen Triggermomenten gibt. Und für mich ist so, sind wie so zwei Sachen. Das eine ist, wie reagiere ich in dem Moment? Also wie kann ich das Schadensbegrenzung machen? Also dass ich eben nicht verletzend und beängstigend wird für mein Kind in so einem Moment, wo ich Nerven verliere. Und das andere findet dann halt abseits von dem Moment statt. Also wenn ich eigentlich meine Arbeit mache und anfange, mich mit mir auseinanderzusetzen, mich vielleicht auch Unterstützung dort zu holen. Also ältere sein, ich weiss auch nicht, wo das entstanden ist, dass man das einfach muss können. Oder der Irrglaube, dass das etwas ist, wo wir einfach in die Wiege gelegt bekommen. Ja, nein, im Gegenteil. Wir haben so viel gelernt, was eigentlich gegenläufig ist. Wieso hole ich mir nicht einfach Hilfe?
Wo hole ich mir Hilfe?
Man kann vieles, ich glaube, man kann ein gewisses Mass selber an sich arbeiten, oder? Also es gibt so viele Ressourcen, die ich lesen kann, wo ich mir Tools erarbeiten kann, jetzt eben so im Bereich von Achtsamkeit oder Emotionsregulation. Ich glaube aber schon, dass wir vielleicht auch am Anfang von dieser Reise schon davon profitiert, sich mal professionelle Unterstützung zu holen. Und zwar nicht erst, wenn alles brennt und ich im elterlichen Burnout sitze, sondern wenn ich merke, hey, das ist mega tough. Und es ist tough. Es ist nicht tough, weil man es falsch macht. Es ist tough, weil es unglaublich komplex ist. Ich begleite eine kleine Person und muss gleichzeitig an mir arbeiten. Ja, das clasht. Also das ist...
Und da reden wir ja jetzt noch eigentlich von, sag ich mal, von einem Alltag oder von einer Familie, wo sonst vielleicht alles läuft.
Ja, oder? Also wer hat das?
Und, ja, klar, aber ich meine, aber jetzt, ich weiß auch nicht, dann kommt noch eine Ausnahmesituation dazu, oder? Also das heisst irgendwie, ich weiß auch nicht, kommt vielleicht eine Trennung zum Beispiel.
Eine Trennung oder gesundheitliche Probleme oder ein Geschwisterdienst, es muss nicht mal etwas Negatives sein, es kann etwas Wunderbares sein, wie ein zweites Kind und es fliegt einfach nur mal über den Haufen. Warum nicht dort irgendwo zu sagen, hey, ich muss doch das gar nicht allein können. Es langt doch schon, dass ich das Bewusstsein habe, dass das eine riesen Aufgabe ist. Und jetzt hole ich mir Hilfe. Jetzt hole ich jemanden, der mir einerseits einen sicheren Raum gibt, um mich einfach einmal zu zeigen und zu sagen, hey, ich glaube, ich verboxe es gerade. Und zu merken, ah, ein grosser Teil von dem ist einfach auch normal. Und es ist nicht alles verloren. Und dann sich ein Gegenüber zu suchen, wo einem auch einen Blick ermöglicht auf Zusammenhang von der eigenen Geschichte, wie man jetzt ist, und sagt, hey, wie willst denn du Mami sein? Oder wie willst denn du Papi sein? Was ist dir wichtig? Was willst du weitergeben und was willst du nicht weitergeben? Und dann anfangen, an diesen Sachen zu arbeiten. Also wirklich zu sagen, okay, welche Fertigkeiten muss ich selber lernen? Welche Muster darf ich selber noch gehen lassen, um dann für mein Kind die Begleitperson zu sein? Also, weil das Kind lernt nicht aus den richtigen Wörtern und aus den richtigen Tipps und Tricks, sondern eigentlich vor allem aus dem, was wir selber verkörpern. Das heisst, alles, was ich auf dem Weg, wo Eltern sind, in mich investiere und in mein Wachstum investiere, mein Kind profitiert automatisch mit.
Und jetzt kurz ein bisschen Werbung. Und zwar Eigenwerbung. Die meisten von euch wissen es sicher, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein paar, die erst gerade neu sind hier. Wir haben nicht nur einen Podcast, eine Website und eine grosse Social-Media-Community, wir haben auch einen Online-Store, einen Online-Concept-Store, um genau zu sein. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso muss man da sagen Concept-Store? Kann man nicht einfach sagen Online-Shop? Ja, man könnte, aber hinter unserem Store hat es eben ein Konzept. Und zwar heisst das, das kann man brauchen. Wir verkaufen nur Sachen, die wir finden, die kann man wirklich brauchen. Und das sagen wir nicht einfach so, sondern wir testen die Sachen wirklich auch. In unserem Team werden alle Produkte, die wir verkaufen, getestet. Sei das Bücher, die wir vorher lesen, sei das Putzutensilien, die wir zwar finden, die passen nicht wirklich zu Any Working Mom, aber hey, auch die kann man brauchen. Oder ganz schöne Sachen, die man verschenken kann und die Freude machen. Falls ihr noch nie bei uns seid, könnt ihr unbedingt auschecken. Der Concept Store heisst, das kann man brauchen und ihr findet ihn direkt auf unserer Webseite. Für alle, die vorbeischauen, haben wir natürlich auch einen Gutscheincode. Mit dem Gutscheincode Podcast, ich glaube, das könnt ihr nicht merken, kommt ihr 5 Franken Reduktion über ab einem Einkaufswert von 50 Franken. Und der Gutschein ist gültig bis Ende Jahr 2023. Kommt vorbei, wir freuen uns sehr und jetzt wünschen wir euch viel Spass weiterhin mit dem Gespräch.
Also, du hast gerade zwei Sachen angesprochen, die ich mega spannend finde. Das eine, es ist noch nicht alles verloren, hast du vorher gesagt. Und das andere, wo mich eben so ein bisschen wundernimmt, ja, wenn man jetzt aber auch so über Bedürfnisse orientiert oder eben Bedürfnisse redet, wo haben denn meine Bedürfnisse als Eltern noch Platz? Aber ich werde zuerst auch zurückkommen zu dem, eben, es ist noch nicht alles verloren. Weil, ja, es kann ja jetzt sein, eben, möglicherweise eben, gehört man das so alles zum ersten Mal oder man hat gar nicht, keine Ahnung, man hat es nie, wie man selber noch gar nie eben hinterfragt, dass man das vielleicht auch anders könnte machen, weil man es ja so gelernt hat, weil man vielleicht, keine Ahnung, in einem autoritären Haushalt ist aufgewachsen zum Beispiel, oder? Aber es ist noch nicht alles verloren. Also das heisst, man kann anfangen, eben irgendwie dort, keine Ahnung, an sich zu arbeiten, man kann etwas machen, nur innerhalb von den ersten 7 Jahren oder auch nicht.
Also nehmen wir ein Extrembeispiel. Ja. Sind wir irgendwo als Eltern irgendwo zwischen 30 und Mitte 40 mal so, würde es nicht immer noch gut tun, wenn deine Mutter, dein Vater würde zu dir her sitzen und sagen, hey, damals, so wie wir das gemacht haben, heute würde ich es anders machen. Wir haben dir da Druck gemacht oder wir haben dir da etwas zugemutet. Oder, heute aus heutiger Perspektive, ich würde es nicht mehr so machen, es tut mir leid. Ich würde doch immer noch etwas machen mit einem. Ich würde einem doch immer noch, auch jetzt im Erwachsenenalter, die Chance geben, zu sagen, okay, stimmt, das habe ich aufgenommen und ich hätte es vielleicht gar nicht müssen. Und jetzt reflektiere ich das und gehe das für mich an. Für unsere Kinder ist doch das noch viel mehr so. Also auch wenn die 15 sind und man fängt an zu verstehen, hey, du bist dein Wesen und ich bin mein Wesen und wir sind einfach zusammen auf dem Weg und ich fange die Position an zu beziehen, ja, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen rumpelig, weil alles irgendwie ja, anders sich gewohnt ist und in anderen aber es wird etwas bewirken, wenn ich plötzlich auf eine andere Art bewusstere Beziehung mit meinem Kind und mit mir selber trete. Es ist nicht verloren. Bis am bitteren Ende ist es nicht verloren. Und das lohnt sich immer wieder. Und auch wirklich auch dort Abstand zu nehmen von so einem perfektionistischen Anspruch. Das meine ich mit, wir sind beide am Lernen. Es ist unmöglich, fertig zu sein zum Zeitpunkt, wo wir Kinder haben. Oder am Zeitpunkt, bevor sie 7 sind. Das ist nicht realistisch. Es ist ein ständiger Prozess. Das heisst, mild zu sich zu sein und zu sagen, okay, ich bringe mir selber bei, gut genug zu sein. Und gleichzeitig darf ich an mir arbeiten. So das Masterpiece und Work in Progress zur gleichen Zeit. Das ist etwas, wo wir unseren Kindern enorm authentisch vorleben können. Und wenn wir das eben für uns machen, dann können wir es viel leichter für unsere Kinder. Also es lohnt sich, zu jedem Zeitpunkt ein Stück weit vielleicht auch Abstand zu nehmen von traditionellen Erziehungsmethoden oder traditionellen Verständnis von Beziehung zwischen den Eltern und Kindern und sage, ich mache mich zumindest mal auf den Weg, zu schauen, wie viel bewusster kann ich das machen.
Es ist doch eine ganz andere Hierarchie, oder? Vorher hast du irgendwie eine Respektsperson, du hast wie, die Eltern sind ganz klar eine Stufe weiter oben gewesen, und wenn man jetzt mehr sagt, auf einer Beziehung, dann ist man auf Augenhöhe miteinander.
Es ist auch anstrengender. Mhm. Also ich finde, das traditionelle Modell macht viele Sachen einfacher. Oder? Weil ich gebe den Ton vor, ich stelle mich selber ein bisschen aufs Podest und ich sage dir, wie es läuft. Auch wenn es vielleicht sich nicht immer so anfühlt, aber ich mache es jetzt einfach mal. Das nimmt viel Raum für Verhandlung. Und dem Kind bleibt eigentlich 2 Wege offen. Entweder ich rebelliere gegen dich und dann wird es richtig streng. Oder ich passe mich einfach an. Und der Preis, den wir auf 2 Ebenen dafür zahlen, ist einerseits, dass das Kind einfach ein Stück weit lernt, okay, ich kann da nicht ganz mich selber sein, ich muss das irgendwie später lernen. Und unsere Beziehung zum Kind wird eingeschränkt sein. Oder? Also, wenn man das nur reduziert auf, ich sage dir, wo es durchgeht und ich forme dich, dann ja, das schränkt die Beziehung ein.
Das sind wir aber jetzt noch bei etwas anderem eigentlich, finde ich. Wo ich mich gefragt habe, wie viel Selbstbestimmung geben wir denn zum Beispiel dem Kind? Und wo setzen wir denn gleich Grenzen? Also, weißt du, also, ist das ein Widerspruch, dass man sagt, wir sind in einer Beziehung miteinander, wo wir miteinander ausdiskutieren, aber gleich bin ich die Person, die Verantwortung übernimmt und die Grenzen setzen für dich, wo du dich drin kannst bewegen?
Ich glaube, das ist ein Riesenthema, wo halt einfach auch ganz früh anfängt, oder? Also, wo überlasse ich meinem Kind Spielraum und wo bestimme ich? Und grundsätzlich, oder, wenn man sagt, wir möchten das Kind sich einfach auch entwickeln lassen in dem Wesen, wo es ist, dann ist ja schon einmal so die Grundhaltung, ich lasse dir mal Raum. Ich schaue mal, wer du bist und mit was du zu Schlag kommst und wo du mich brauchst. Und Grenzen sind für mich, oder, wo brauchst du mich? Also Schutz. Nicht, wo ist es für mich jetzt gerade noch praktisch, sondern wo geht es um Schutz vom Kind? Und da dürfen wir wie auch mit Zeit herausfinden, wo braucht mein Kind das? Gewisse Kinder können, Beispiel Medien, für die hat das nicht so einen riesen Reiz und die können mit dem relativ gut umgehen. Für andere ist es ein Dauerthema. Oder? Das heisst, ich kann meine Grenzsetzung auch am Bedürfnis von meinen Kindern ansetzen. Und ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen verhandelbaren Grenzen und nicht verhandelbaren Grenzen. Nicht verhandelbare Grenzen sollten wenig sein. Die sollten so in Stein gemeißelt sein, aber die sollten wirklich zum äußersten Wohl vom Kind und der Familie sein. Also das ist Sicherheit vom Kind, Wahrung von Sicherheit, also in der Umwelt, also wie gehe ich auch mit Objekten um, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um. Und das kann für jede Familie sehr unterschiedlich sein, das sollten aber wenig sein. Also nicht verhandelbare Grenzen sind so die, die ich auch durchsetze, wenn mein Kind 40 Grad Fieber hat. Alles, was dort abweichen würde, ist verhandelbar.
Kannst du noch
ein Beispiel machen? Also zum Beispiel, nennen wir so ein Beispiel mit Zähneputzen.
Ja.
Ist es verhandelbar oder ist es nicht verhandelbar? Natürlich weiss ich den Wert von Zähneputzen im Grossen und Ganzen. Wenn mein Kind 40 Grad Fieber hat, setzt es durch oder nicht? Oder haben wir dort Spielraum für gesunden Menschenverstand? Die Zähne gehen nicht raus über eine Nacht. Oder Schlafenszeiten. Schlaf ist wichtig für die Gesundheit, für die Entwicklung des Kindes. Kann ich Ausnahmen erlauben? Ja, nein. Oder? Gibt es aber klar nicht verhandelbare Grenzen, zum Beispiel alles, was Schädigung von anderen ist, also Gewalt. Das kann auch verbal sein, also wenn es sehr verletzend ist. Man einfach sagt, das ist bei uns eine Grenze in der Familie. Und auch wenn du 40 Grad Fieber hast, du schläfst deinen Brüder nicht. Und dort ist ein anderes Vorgehen, wie wenn es verhandelbar ist.
Wie merkt man selber oder wie ertappt man sich selber dabei, ob man etwas nur macht oder wird einführen oder durchsetzt, weil man es halt macht.
Die Substanz dahinter, oder? Also mit wie viel Überzeugung und Herz stehe ich hinter der Grenze? Also setze ich sie eben ein Stück weit vielleicht auch zu schnell und zu unüberlegt, weil dann wird sie in der Umsetzung oft auch ein bisschen schwierig. Die Kinder spüren das schon auch. Die challengen das dann auch anders. Und halt wirklich immer wieder zu reflektieren, um was geht es mir bei dieser Grenze? Also,
ich habe ein aktuelles Beispiel, ja, zum Beispiel, weil es ist wirklich etwas, wo ich mich selber so ein bisschen frage, warum stört es mich und was stört mich daran? Meine Kinder haben extrem Mühe damit, wenn sie jemanden kennenlernen oder wenn jemand kommt, bei uns in die kommt oder so. Sie können nie in Sinn, um die Hand zu geben. Das ist für sie wirklich recht fremd, aber ich habe dann also gefunden, hey, aber weißt, Augenkontakt, Hallo sagen und irgendwie winken, fände ich schon noch cool. Also musst ja nicht hergehen. Aber auch dort wieder ist für mich jetzt so ein bisschen schwierig abzuschätzen, inwiefern ist das einfach etwas, wo man macht und wo Kinder machen, weil es anständig ist und respektvoll anderen Leuten gegenüber. Und wie schlimm ist es jetzt, wenn es meine Kinder halt nicht immer machen.
Danken ist auch so ein Beispiel, oder? Danke
ja,
sagen.
Genau, Danke sagen, ja, genau.
Ja, spannend, das macht viel mit uns. Was macht es mit dir, wenn du merkst, sie machen es nicht?
Ist es mega unangenehm.
Warum ist das so unangenehm? Was sagt es aus über euch als Familie?
Ja, wir haben ihnen das nicht beigebracht, oder wir haben ihnen nicht beigebracht, dass man bei anderen Leuten ja, dass man die begrüßt und ihnen quasi mit dieser Begrüßung oder ihnen Wertschätzung zeigt. Schön bist du da.
Ich nehme mal an, es hat schon Gespräche über das Thema gegeben in der Familie.
Also mit den Kindern, ja. Also Gespräche. Ich letztes Mal habe ich so gefunden, hey, es wäre einfach schon noch cool. Und halt auch, wo ich gemerkt habe, weißt du, wenn andere, eine Freundin von meiner Tochter zum Beispiel, also jetzt dort, wo ich wohne, ist halt mehr so umarmt, tut mir mehr umarmen anstatt Hand geben. Und dann kommt sie und gibt mir so einen Seitenhaken. Also weißt du, nur also zu mir kommt und ich finde das, mir hat das auch gefreut.
Ja.
Weil es mir natürlich auch so ein das Gefühl gegeben, hey, ich bin für sie, anscheinend ist sie, ist ihr wohl mit mir. das zu machen, oder? Also, ich würde ja nie einem Kind irgendwie sagen, du musst mich jetzt umarmen, oder? Und es hat mich auch gefreut, dass sie von sich aus zu mir kam.
Da würde man sich wünschen, dass das die eigenen Kinder auch machen und vielleicht jemand anderem das Gefühl würde geben.
Wahrscheinlich,
ja. Und da müssen wir schon anerkennen, oder? Unsere Kinder sind nicht verantwortlich für das Wohlbefinden. Das klingt jetzt sehr, sehr tough, oder? Das zu sagen, für das Wohlbefinden von anderen. Und da sind wir sehr stark so sozialisiert worden, dass so ein bisschen das, die Vermischung von wer ist zuständig für wem seine Emotionen. Oder? Wir sind alle ein bisschen sozialisiert worden von den Blick auf den anderen und seine Emotionen zu haben. Und das ist eine schöne Idee und oftmals entfernt es aber auch von den eigenen Bedürfnissen und eigenen Empfindung. Das heisst, dein Kind ist nicht zuständig, dass sich, jetzt sagen wir, die Grossmami, die vorbeikommt, bestätigt fühlt, dass es schön ist, dass sie vorbeikommt. Weil das ist schlussendlich die Verantwortung von dem Grossmami, zu sagen, hey, ich weiss, ich bin willkommen da und das Kind schuldet mir nichts. Oder? Also das heisst, wenn man so merkt, das nagt so ein bisschen an meinem Ego, dann dürfen wir hinterfragen, oder ist das etwas, wo wirklich in Stein gemeißelt ist und das auch so muss sein, oder ist das etwas, wo ich einfach auch sehr stark dazu sozialisiert worden bin. Ich würde sehr empfehlen, in so einem Moment auch mal mit den Kindern wirklich ein Öffnungsgespräch, denn mich würde enorm interessieren, wie sie das wahrnehmen.
Oder warum sie es eben vielleicht nicht machen.
Vielleicht auch schwierig. Oder wie finden sie es nicht so wichtig? Oder wie... Ja, also, haben sie Freude? Ich würde wirklich mal rufen, haben sie Freude, wenn Leute zu uns kommen? Oder? Also, kommt es von innen aus... Oder? Die Motivation sollte ja von innen kommen, um das zu zeigen. Zeigen sie es auf andere Art? Wie wäre es ihnen wohler, das zu zeigen? Also, das fände ich enorm spannend, einfach mal reinzuhören, wie erleben sie es. Und dann müssen wir einfach anerkennen, wenn wir Druck in einem Thema haben, kann das schon ein Teil sein, warum sie es nicht machen. Also so dort, wo wir eine hohe auch Ladung drin, das klingt jetzt nicht wahnsinnig hoch, oder? Du reagierst ja nicht überreagieren, aber du merkst, es nagt ein bisschen an dir. Kinder haben unglaublich starke Sensoren. Und das heisst, wenn wir eine Ladung auf einem Thema haben und eben sehr, sehr fest würden wollen, dass sie das machen, kann es sein, dass das genau das Gegenteil bewirkt. Und wir wollen ja eigentlich die Kinder so begleiten, dass das wünschenswerte Verhalten von ihnen rauskommt. Also auch Dankbarkeit zum Beispiel. Es langt nicht, wenn wir unsere Kinder immer sagen, und jetzt sagt Danke, und wie sagt man? Und das macht einfach Druck, und oft führt es genau dazu, dass sie es nicht sagen wollen. Wirklich nicht. Anstatt zuerst vielleicht das vormachen und sagen, einfach mal das Danke übernehmen und es an die andere Person zu richten. Und dann vielleicht im Moment sagen, gell, das hast du jetzt Freude gehabt. Wie zeigt man Freude? Oder wie fühlt sich Freude überhaupt an im Körper? Ah, und dann hat die andere Person vielleicht auch Freude, wenn sie das sehen darf. Aber das ist wie, ich finde immer, man darf das Kind begleiten, selber zu verstehen, warum machen wir gewisse Sachen sozial und was habe ich davon, wenn ich es auch mache, anstatt einfach zu sagen, so machen wir es und du machst es jetzt.
Ich glaube, was für uns einfacher ist, nachher, für uns ist es einfacher, oder? Weil wir konform sind, mit der Erwartung und nicht müssen uns mit dem Konflikt auseinandersetzen, dass jetzt jemand uns anschaut. So. Ja, das ist mega spannend. Ich möchte nochmal schnell auf die eigenen Bedürfnisse zurückkommen, weil das finde ich auch noch so ein Punkt. Weißt, wie viel darf man denn auch einfordern? Oder was darf man denn von den eigenen Kindern einfordern? Ich rede jetzt nicht von Zweijährigen, oder? Weil ich glaube, dort... Ja, da sind wir natürlich nicht an dem Punkt, oder? Es ist einfach klar, die haben einfach ihre Bedürfnisse und die sind dann, wenn sie sind.
Aber ja und nein, gell? Also ich glaube, sogar dort fängt es schon an, oder? Wir haben ja mittlerweile, vor allem auch aus dem Bindungsorientierten, wir haben ein mega hohes Ideal, was die ersten Jahre angehen. Und für gewisse Eltern ist das einfach auch schon zu viel. Mhm. Also, ob jetzt das Schlafsetting ist, Trägen, Stillen, Kinderbetreuung, da ist schon recht der Druck in diesen Themen. Wie macht man es? Wie sollte man es machen? Dass eben so eine sichere Bindung gewahrt wird. Und für gewisse stimmt das aber einfach nicht. Und schon dort, finde ich, dürfen wir ganz fest auf sich hören. Weil, egal welcher Erziehungsansatz, ich muss es schon aus meinem authentischen Selbst heraus machen. Weil ich brauche ja auch die Kräfte, um das nachher zu machen. Das heisst, wenn zum Beispiel jetzt ein Familienbett oder Langzeitstille oder eben keine Kita oder was auch immer, wenn das komplett entgegen von dem geht, wie ich mich wohlfühle oder was ich brauche, um mich zu erholen, oder, dann darf man Grenzen auch dort schon setzen. Weil etwas zu machen, das komplett gegen die eigenen Bedürfnisse, das ist auch eine Message als Kind, wo wir nicht senden wollen. So im Sinn von, ich verfolge das Ideal, aber eigentlich stimmt es für mich nicht. Das wäre ja genau nicht das, was wir unseren Kindern beibringen wollen.
Aber es ist manchmal schon schwierig, oder? Irgendwie, zum Beispiel, kommst du mit mir spielen? Mhm. Und ich habe jetzt aber gar keine Zeit jetzt zum Spielen. Weil das ist jetzt gerade die Zeit, die ich jetzt brauche, um, keine Ahnung, die E-Mails zu machen oder das zu machen. Und dann ist ja immer die Frage, ja, was priorisiere ich jetzt und so. Aber manchmal, ja, geht's. Also, es ist halt nachher so, wie es ist. Ja. Und der nachher auch mit dem schlechten, ja, eigentlich weiss ich ganz klar, hey, es ist jetzt so, wie es ist. Ich finde, das muss jetzt das Kind auch akzeptieren. Ich sage ihnen vielleicht, ich komme nachher, wenn ich es fertig gemacht habe, oder habe ich noch Zeit für dich. Aber es schwingt dann immer so ein schlechtes Gefühl halt mit.
Oder? Und da ist auch die Frage, macht man sich schlecht dafür oder sagt man einfach, das ist die Realität von einer Familie? Also es ist, wir haben Eltern, wir haben Kinder, wir haben mehrere Kinder, allenfalls, wo alle auch noch ihre Bedürfnisse haben. Es geht so ein bisschen ums Finden von einem Sweet Spot, oder? Wo möglichst viele Menschen in dieser Familie möglichst viele Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und das ist nicht in jedem Moment gegeben. Das ist einfach die Realität. Das heisst, das ist allenfalls eine Wellenbewegung, die man dann halt auch ausgleichen muss. Oder? Wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt die Stunde für mich, ich glaube, dann dürfen wir das vertreten. Dann frage ich, wie mache ich es?
Ja, mit der oder? Zeit halt, oder? Gell? Meine, also, auch wieder aus eigener Erfahrung.
Irgendwann schnippisch.
Ja, mit der Zeit halt immer genervter, oder? Also, ja. Ich meine, wenn zum vierten Mal hast du den Satz angefangen und dann kommt wieder jemand, Mami.
Oder? Und das zeigt einfach, nur schon, wenn man darüber diskutiert, zeigt es die Komplexität vom Familienleben an, oder? Von dem gerecht werden. Also, das eine ist Alltagsorganisation. Habe ich es mir gut organisiert? Manchmal geht es nicht, oder? Dann auch, das ist etwas, was die Kinder lernen in der Entwicklung, oder? Dass es einen Moment gibt, wo man nicht verfügbar ist. Wie kann ich mit dem umgehen? Wie kann ich mit dieser Frustration umgehen? Und dort brauchen sie am Anfang sicher mehr Begleitung, oder? Mitgefühl finde ich einen wichtigen Faktor. Also generell, wenn wir bei Grenzen sind. Du kannst schon deine Grenzen haben. Und gleichzeitig darf dein Kind deine emotionale Reaktion auf die Grenzen haben. Und dort das Kind einfach nicht allein zu lassen und zu sagen, hey, schau, ich verstehe jetzt gerade, du hättest jetzt gerne Mami. Und ich wäre auch gerne bei dir. Und gleichzeitig merke ich habe gar keine Ruhe, um jetzt mit dir zu spielen, weil ich habe meinen ganzen Kopf voll. Wie machen wir das? Okay, wir stellen den Uhr und ich nehme mir die Zeit. Und was machen wir nachher? Und ja, es ist Frustration rum. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Aber es ist nicht vermeidbar. Es sind ja auch Lektionen vom Leben. Oder? Das Kind dort innen zu begleiten. Und auch einfach den Druck für sich rauszunehmen und zu sagen, das ist unsere Realität. Wir haben oft so viele Felder, die wir gleichzeitig bewirtschaften. Da gibt es immer wieder Konfliktsituationen, wo verschiedene Sachen aneinander vorbei kommen müssen. Die Frage ist immer, wie mache ich das? Wie begegne ich meinem Kind in so einem Moment? Wie role ich es allenfalls auch nachher? Eben auch wenn man dann halt schnippisch geworden ist, wie role ich es dann im Nachhinein auf? Wie kann ich es auffangen? Oder? Und es ist unvermeidbar.
Du hast noch im Vorfeld so ein etwas gegeben, was für mich auch gut dazu passt, nämlich so ein bisschen der Druck von der Perfektion im Gegensatz zum Wachstum. Kannst du zu dem noch etwas sagen?
Ja, ich glaube wirklich, dass man, besonders wenn man auf den Weg geht, am Anfang sehr schnell so ein Druck entsteht. Also wenn man merkt, oh, ich kann das auch anders machen, das wäre vielleicht förderlicher für mein Kind, für die Beziehung zu meinem Kind, auch sogar für mich selber. Dann kann besonders am Anfang so ein riesen Berg entstehen, wo man das Gefühl hat, okay, das muss ich an, das muss ich an. Und man hat das Gefühl, man genügt gar nicht mehr, oder? Und dort wie in einen Abstand hineinzukommen und sagen, hey, jeder Schritt, den ich in die Richtung mache, ist sowieso schon ein Gewinn. Und es geht wie nicht um ein Endziel, sondern um den Weg, den wir zusammen machen. Und ja, da muss man sich wirklich selber wie so ein bisschen einen neuen Fokus drauf zu geben und sagen, hey, Perfektion ist nicht möglich. Wenn Menschen miteinander so leben, ist Perfektion nicht möglich. Und es wäre auch nicht dienlich unserem Kind. Also einen perfekten, geheilten, immer zehn älteren Teil. Ja, es ist gar nicht das, was die Kinder brauchen. Die Kinder brauchen, dass wir immer wieder in die Beziehung hineingehen. Immer wieder authentisch hineingehen, Verantwortung übernehmen für das, was wir gemacht haben, ihnen erklären, okay, was ist ihre Zuständigkeit, was ist meine Zuständigkeit, sie auch wieder entlöhnt, mit einem guten Gefühl, dass sie eben auch genug sind, aber dass wir eben auch genug sind und dass eine Familie genau dort der Rahmen ist, wo wir zusammen lernen und nicht mehr perfekt sein. Und dort wirklich so sich selber prüfen, immer wieder, wenn wir das hineingehen, lebe ich jetzt gerade das vor, was ich beibringen will. Oder? Also wenn ich selber mir so einen Druck mache, schiesse ich mir eigentlich gerade im Fuß und meinem Kind mit ein bisschen. Wie kann ich Abstand von dem nehmen? Und mir immer wieder sagen, hey, ich bin auf dem Weg und ich darf mild mit mir sein. Und die Frage ist, wie gehe ich mit diesen Fehlern um, die mir passieren? Ich glaube, der Unterschied zwischen einem bewussten, älteren Teil und jemandem, der sich vielleicht nicht auf die Reise macht, ist nicht unbedingt, wie viele Fehler entstehen, sondern wie ich mit dem umgehe, über das Leben von meinem Kind. Und das macht einen riesen Unterschied. Da können wir unsere Kinder enorm unterstützen in ihrer Entwicklung und auch entlasten. Und ihnen, auch wenn Fehler passieren, trotzdem ermöglichen, dass sie sich ja, wohl, geliebt, wertvoll fühlen on the long run.
Ich finde das eigentlich ein mega schönes Schlusswort. Ich glaube, wenn wir jetzt die Frage vom Anfang wieder vornehmen, und ich sage es so, wie du es gesagt hast, mit dem Rucksack, den wir ihnen auf den Weg geben, ich glaube, dass es einen Rucksack gibt, können wir nicht vermeiden, oder? Wir können vielleicht etwas dazu tun, wie schwer es ist.
Absolut, absolut. Und wie viele Tools wir unserem Kind geben, den Rucksack zu tragen. Und ja, niemand verlässt Kindheit unbeschadet. Das ist einfach eine Realität. Und dort sich zu befreien und zu sagen, und trotzdem... Ja, lohnt es sich immer wieder in die Beziehung einzusteigen und mein Bestes zu geben. Um meinem Kind ein menschliches Gegenüber zu sein, ja, und zu begleiten.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Danke dir.
Merci vielmals.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauben wird.
Ich finde es auch wichtig, dass du eben sagst, man darf Fehler machen, man darf sich selber auch so ein bisschen vergeben und so. Aber ich habe auch viele Momente, weißt, wo ich zum Beispiel wirklich struggle und wirklich so ein bisschen finde, ich weiss nicht, was machen. Und wirklich, wo ich schon, also ich bin schon am Punkt gewesen, wo ich im Raffi gesagt habe, jetzt hole ich im Fall jemanden ins Haus, der das mal mitbekommt. Und wo mir dann sagt, was ich jetzt so mache in diesem Moment, wo ich alles schon probiert.
Nein, und das Krasse ist ja, was ich, das haben wir nicht angesprochen, oder? Dass man immer das Gefühl hat, anderen passiert das nicht. Also ich habe immer wieder, sogar als Fachperson, die nichts anderes macht, als mit Eltern zu arbeiten, mit diesen Themen, das Gefühl, also so austicken tut sicher niemand. What? Und ich bin einfach mega dankbar, habe ich ein ehrliches Umfeld.
Mhm, genau.
Ja. Wo ich wirklich, also wir wohnen in diesen Reihen, wir hören uns. Mhm. Ich höre, wie viele Kinder schreien. Und ich habe Frauen um mich herum, ich so eine hohe Achtung davon, dass sie als Mensch sind. Und ich weiss, sie verlieren ihre Nerven.
Mir ist mal die Nachbarin geklopft, weil sie in Ordnung war.
Ja.
Und ich habe dann so gesagt, aber dort habe ich also dort vor meiner Tochter geschaut und habe gesagt, ja.
Sie hat gedacht, und dann habe ich sie mal zur Kita ausgebracht. Ich habe so innerlich, ich bin Leuchter und ich, so, ich bleibe bei meinen Kindern. Und ich habe das auch hervorragend gemacht, bis einer auf den Balkon rausgestanden hat und mich angeschnauzt hat. Ich bin sehr bei meinen Kindern geblieben. Ich bin einfach auch sehr gegen ihn geblieben. Und es ist, auch das war mega lehrreich gewesen. Weil ich meinen Kindern gesagt habe, schau jetzt, der Mann ist jetzt nicht wahnsinnig nett zu uns. Mami hätte kein netter sein können, aber eigentlich... Einfach real, real parenting. finde ich mega wichtig.
Sie haben aber aufgehört, in dem Moment.
Es war crazy, er hat runtergeschrien, bring mal deine Huren Kinder unter Kontrolle. Und ich bin ruhig aufgestanden und habe das Gefühl, ich mache es extra. Für mich ist es auch nicht angenehm, dass meine Kinder so brüllen müssen. Und sie haben aufgehört, logischerweise. Und er sagt, siehst du, so einfach ist es gut. Oh. Und ich dachte, hey, weißt du was, fuck you.
Ja.
Geh in deine Höhle zurück.
Ja, genau.
Und dann hat es mir so leid. Dann bin ich eine Nacht lang
für ihn,
schwankt, oder? Dass ich dachte, yes, nein, der Mensch, oder? Was ist sein Leben, dass er die Situation jetzt so, oder? Da habe ich mega Mitgefühl gehabt und gleichzeitig hätte ich gerne voll kackte Windeln vor die Tür gehabt.
So ein bisschen beides.
Ja.
Ja.